So, wir sind schon online auf Sendung, on air. Ja, liebe Freunde, unser Thema Christus und das menschliche Ich. Wir haben uns das letzte Mal mit dem Thema der Freiheit beschäftigt, Michael und die menschliche Freiheit. Wir werden heute mit diesem Thema noch ein bisschen weiter vordringen. Zur Erinnerung ganz kurz, weil wir doch jetzt Pause dazwischen gehabt haben, einmal. Also es ging darum, dass wir in eine Welt heute hineinversetzt sind, aus der sich das Geistige sehr stark bereits zurückgezogen hat, nämlich das Geistige, das ursprünglich in der Natur gestaltend gewirkt hat. Wo also Rudolf Steiner sagt, dass wir heute in einer Welt leben, in der wir überall das Werk der Götter mehr oder minder vor uns haben, aber nicht mehr ihr unmittelbares, lebendiges Wirken draußen in der Natur. Das heißt, das Geistige hat sich in gewissem Sinn zurückgezogen aus der Natur. In der Vergangenheit war das viel, viel lebendiger, das Geistige, schaffend tätig in der Natur. Was auch bedeutet, eben wenn man naturwissenschaftlich in die Vergangenheit blicken will, also Entwicklungslehre namentlich, sei es im biologischen Sinn, aber auch für das ganze Erdsystem und Planetensystem, dann müsste man das eben berücksichtigen, dass namentlich in der Vergangenheit viel stärkere geistige Einflüsse da sind, während also die heutigen chemisch-physikalischen Gesetze einigermaßen passen für den Zustand, in dem die Erde heute ist, aber die kann man nicht endlos also in die Vergangenheit zurückprojizieren, sondern dort kommen immer stärker andere, eben geistige, starke geistige Einflüsse hinein. Also an dem krankt ein bisschen die ganze Entwicklungslehre. Aber wir sind jetzt in eine Welt hineingestellt, die weitgehend, also frei ist von diesen alten geistigen Kräften, die einmal gewirkt haben. Das waren dieselben geistigen Kräfte, die uns letztlich dazu gebracht haben, dass wir Träger des menschlichen Ichs werden können. Das heißt, dass Leibesglieder aufgebaut werden, die fähig sind, dann das menschliche Ich aufzunehmen. Das hat so ganz keimhaft zart die erste Berührung begonnen, eben in der lemurischen Zeit schon, als so der Funke des Ichs herangekommen ist. Aber bis das wirklich aufgenommen wurde und zum Bewusstsein seiner selbst wirklich gekommen ist, war es ein weiter Weg, eben so richtig erst ab der Zeitenwende, also mit dem Eintreten des Christus auch in die Erdenwelt. Und damit hat aber jetzt begonnen etwas anderes. Es ist ja trotzdem jetzt nicht so, dass das Geistige ganz verschwunden wäre. Es nimmt jetzt nur einen anderen Weg. Es hat früher den Weg sozusagen über den ganzen Umkreis der Natur genommen und hat uns vorbereitet, Träger des Ichs zu werden. Jetzt geht im Wesentlichen der Weg des Geistigen so, dass er durch das Ich durchgeht, dass das Ich das Tor ist, und von hier aus ist zunächst einmal durch die Leibesglieder, die menschlichen Leibesglieder, die Wesensglieder, also durch den Astralleib, durch den Ätherleib, durch den physischen Leib hindurch wirkt und von da aus auch weiter dann in die Natur hinaus. Also von hier aus geht das Geistige auch in die Natur und namentlich, das haben wir auch im ersten Vortrag schon ein bisschen angerissen, dass Michael da sehr, sehr stark damit beschäftigt ist, dass das, was als Geistiges durch das Ich des Menschen hereinkommt, dass das sozusagen eine reale geistige Kraft auch draußen im Kosmos wird, in der Natur. Das heißt einmal in der Erdenwelt, aber bis in den Kosmos letztlich hinaus. Es wirkt also etwas zurück. Wir beginnen also jetzt eigentlich immer mehr dem Kosmos zurückzugeben. Wenn wir früher nur Empfangende waren, beginnen wir jetzt immer mehr zurückzugeben. Also es ist eigentlich eine komplette Umdrehung passiert. Und die Erdenwelt, auch das haben wir das letzte Mal besprochen, die eben heute nur mehr eine Werkwelt ist, zunächst die Götter zurückgelassen haben, hat aber immer noch eine gewisse, wie soll man sagen, plastische Bildsamkeit, in der sie offen ist für Geistiges. Aber dieses Geistige eben, das jetzt durch den Menschen, beziehungsweise durch das menschliche Ich hereinkommt. Das heißt, wie sich die Natur weiterentwickeln wird, vor allem wie schnell und auf welchem Wege sie zugrunde gehen wird, denn wir müssen eben feststellen, wir sind über die Mitte der Entwicklung hinaus, also die ganze Natur, die ganze Erdenwelt ist eigentlich in einer Abwärtsbewegung, in einem, wenn man so will, Verfallsprozess. Das ist an sich nichts Böses, das ist etwas ganz Natürliches, denn jede Entwicklung besteht in einer Phase des Aufbaus, dann hat es einen gewissen Höhepunkt für eine gewisse Zeit und dann muss wieder auch der Abbau kommen. Wie im einzelnen menschlichen Leben, im Leben der Tiere, im Leben der Pflanzen, überall, also gibt es diesen Zyklus drin. Also das muss auch für die Erdenwelt stattfinden, denn sonst könnte auch nie etwa der neue Jupiter, also das neue Jerusalem entstehen. Da muss also irgendwann einmal die Erdenwelt auch abfallen. Die wichtige Frage ist eben, in welchem Tempo das passiert. Ahriman möchte eigentlich dieses Ende der Erdenwelt schon immer vorausnehmen. Also er drängt jedenfalls dazu, dass das möglichst schnell passiert. Also der Zustand, den Ahriman herbeiführen wird, das wäre der Zustand, wo also die Erdenwelt dann überhaupt nicht mehr empfänglich wäre für Geistiges, wo sie dann sozusagen so spröde auch dadurch werden würde, so wenig bildsam würde, dass sie unter dem Ansturm des Geistes eigentlich sofort zerbrechen würde. Genau das wird einmal am Erdenende passieren, nur Ahriman möchte das also möglichst schon vorziehen. Und was das aufhalten kann, das Einzige, was das aufhalten kann, sind eigentlich wir Menschen, aber natürlich mit Hilfe der geistigen Welt. Das heißt, indem wir Menschen unser Ich zum Tor machen und durch das die geistige Welt hereinwirken kann, belebend, gestaltend hereinwirken kann in die Erdenwelt. Und eben damit das, was aber im Menschen selber zunächst noch bildhaft bloß vorhanden ist, also noch keine wirkliche Umgestaltungskraft hat. Nicht? Wenn wir aus dem Geistigen schöpferisch was herausholen, ist es zunächst ein genialer Gedanke vielleicht oder sonst was. Aber dass das eine Kraft wird, die in der Welt wirkt, dazu trägt Michael bei. Also alle die geistigen schöpferischen Impulse, die durch das Tor des menschlichen Ichs jedes einzelnen Menschen hereinkommen können, denen verleiht er letztlich kosmische Wirksamkeit. Und Michael ist es umgekehrt auch, der uns hilft dabei, dass wir eben die Verbindung zu den ursprünglichen Schöpfergöttern, die aber jetzt in der Natur selber unmittelbar nicht mehr zu finden sind, sondern eben nur mehr geistig zu finden sind, das heißt durch das Ich zu finden sind, dass wir diese Verbindung nicht verlieren. Aber eben sie jetzt auf andere Weise haben, als wir sie früher hatten. Früher hatten wir sie eben durch die leiblichen Wesensglieder und von da heraus dann hat es das Ich irgendwo aufgenommen. Jetzt nimmt es das Ich unmittelbar aus der geistigen Welt auf. Das ist der große Unterschied. Das ist auch der große Unterschied natürlich in den Einweihungsmethoden zum Beispiel. Früher ging der Einweihungsweg sehr stark über das Körperliche. Das hat immer eine sehr wesentliche Rolle gespielt. Also wenn man denkt, da bei den ägyptischen Pharaonen oder so, diese ganzen Prüfungen haben mit schweren körperlichen Übungen begonnen, die man durchstehen musste und die oft nur wenige durchstehen konnten, allein rein körperlich. Ich meine, wir würden diese Übungen alle halt gar nicht mehr aushalten. Aber das war also eine andere Quelle. Und dann unter Umständen auch mit irgendwelchen bewusstseinserweiterten Drogen, mit denen man durchaus dann auch gearbeitet hat. Aber das alles sind heute Irrwege, sind Abwege, weil wenn etwas an geistigen Kräften auf diesem Weg hereinkommen kann, dann sind es hauptsächlich nur mehr die Widersacherkräfte. Die sind nämlich schon bis zu einem gewissen Grad wirksam. Bitte. Ja. Ja, also zumindest hatte er also in der ägyptischen Zeit schon vorausgenommen das, was in der späteren griechisch-lateinischen Zeit war. Ja, ob es ganz bis zur Bewusstseinsseele ging, bei Einzelnen vielleicht, also zum Beispiel bei Echnaton oder so, ist da ein ganz starker Sprung, der bei den frühen Pharaonen eher so, dass sie also die Verstandesseele vorausgenommen haben. Noch nicht ganz die Bewusstseinsseele, aber die Verstandesseele, Verstandes- und Gemütsseele Also das heißt, das Prinzip, das erst eigentlich mehr als 2000 Jahre später dann allgemeineres Prinzip wurde. Nein, richtig, ja, war absolut nicht beliebt, weil er eben wirklich schon einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht hat und dass eben die anderen, die Priesterschaft, die Priesterkaste vor allem, also natürlich als sehr große Konkurrenz empfunden hat und das Verrat am Geistigen auch empfunden hat, weil er gleich noch eine Kulturepoche voraus im Grunde war. Und also dass sozusagen der Pharao die Verstandesseelenzeit vorausnimmt, das war noch in Ordnung, das hat man als richtig empfunden. Aber noch einen Schritt weiter zu gehen und im Grunde natürlich trotzdem in anderer Art, als wir es heute haben, aber in unserem heutigen Bewusstsein Vergleichbares vorauszunehmen, das war eigentlich ein viel zu großer Sprung für die meisten. Und das stimmt, also er wurde natürlich sehr stark angefeindet und es wurde ja dann alles sofort wieder rückgängig gemacht. Also das war ein kurzes Aufblitzen und dann war es weg. Ich meine, wobei da auch schon natürlich sehr stark eben der Christusimpuls auch im Hintergrund gestanden ist. Aber das konnte sich zu der damaligen Zeit noch nicht durchsetzen. Man sieht das ja, also wie stark dieses Individualitätsprinzip gerade bei Echnaton hereingekommen ist und wie sich das dann auch sofort in der Kunst ausgedrückt hat und die ganz anders war als die übliche ägyptische Kunst. Aber das wurde also nicht akzeptiert. Ja, richtig, ja. Ja, richtig. Na, Ach ist eigentlich der ägyptische Ausdruck für das Ich. Aber eben, es ist sehr richtig, dass es als A mit A vokalisiert wird, noch weil es ist also noch nicht das Ich, das so ganz drinnen ist, sondern noch das, was man eigentlich von oben irgendwo empfängt oder sich bereit macht, es zu empfangen von oben. Also als etwas, was noch nicht so wirklich ganz im Menschen drinnen ist. Jedenfalls noch nicht bewusst ganz drinnen ist. Und eben auch, weil dieser Echnaton natürlich dadurch ja ein Prinzip der Freiheit auch entwickelt hat, das die anderen Pharaonen in der Regel nicht hatten. Nicht? Weil im Verstandes- und Gemütsseelenzeitalter ist so diese volle Freiheit des Ich noch nicht vorhanden. Das beginnt erst langsam. Man besinnt sich zwar schon das Ich beginnt in der Verstandesseele bewusst aufzuleben langsam, aber so die volle Freiheit ist noch nicht da. Wir werden uns gerade heute mit dem auch sehr intensiv beschäftigen, denke ich. Und das wurde also überhaupt nicht geschätzt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Zeit auch eine andere insofern war, als natürlich in der Natur selber draußen und daher aber auch im ganzen sozialen Geschehen diese alten Schöpferkräfte der Götter, wenn man so will, ja noch viel stärker gewirkt haben, als sie etwa heute wirken. Das heißt, wenn wir heute etwa uns so objektiv in der Naturwissenschaft der Natur gegenüberstellen, sie nur als Objekt betrachten, hat das heute eine gewisse Rechtfertigung, weil die Welt eben entgöttert ist zu einem sehr hohen Grad. Das war sie zur damaligen Zeit noch nicht so stark. Und dieses Prinzip der menschlichen Freiheit zu entwickeln, heißt aber auch in gewisser Weise, sich zunächst einmal die Welt, der man sich gegenübergestellt sieht, die auch wirklich so als Objekt anzusehen bis zu einem gewissen Grad. Und dadurch auch dieses die alten Götter eigentlich irgendwo zurückzudrängen, die eigentlich nicht drinnen haben zu wollen, weil die Freiheit ist damit nicht vereinbar in gewisser Weise. Und das heißt, diese Priesterkaste zur Zeit Echnatons hat natürlich gesehen, wie ganz folgerichtig Echnaton also eigentlich auch diese alte Götterwelt ablehnt im Grunde. Wie er also die die zurückdrängen will eigentlich und eben jetzt keinen Kultus für diese Götter haben will, wobei dieser Kultus ja immer die Aufgabe hatte, tatsächlich diese Kräfte hereinzuholen. Und er wollte sie eigentlich nicht hereinholen, sondern er hat eigentlich schon vorausgenommen die spätere Zeit, wo sich diese Kräfte zurückziehen mussten, wollten, um den Menschen die Freiheit zu geben. Und das wollte er bis zu einem gewissen Grad eigentlich beschleunigen, diesen Vorgang, könnte man sagen. Und daher haben diese ägyptischen Priester neben all den vielen Machtintrigen und das natürlich auch gehabt, weil das ist ja doch schon eine sehr späte, relativ späte Zeit im ägyptischen Reich, das ist etwas so 1300 vor Christus ungefähr. Also das ist die Spätzeit Ägyptens im Grunde schon. Da gab es natürlich auch schon viele Verfallserscheinungen. Und das heißt, also viele, naja, nicht mehr ganz so sauberen Eingeweihten, sagen wir so, sagen, die also gewisse Machtinteressen hatten. Vielleicht Gruppeninteressen, noch nicht unbedingt ganz persönlich egoistische Interessen, aber doch einzelne Gruppen, die also Interessen hatten und also die Öffnung für das Geistige dadurch nicht mehr ganz so rein auch war. Aber jedenfalls trotzdem, sie haben mit einem gewissen Recht gesehen, dieser Echnaton will also eigentlich unsere alte Götterwelt zurückdrängen und will eigentlich die Tore schließen, durch die diese Götter noch hereinwirken können. Und damit ist sozusagen von deren Seite aus natürlich eine gewisse Berechtigung da gewesen, gegen den Echnaton anzukämpfen. Also man muss das verstehen. Ich meine, genauso wie später dann im Christentum, in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten, also nach der Zeit des Urchristentums namentlich, wie man sehr stark versucht hat, das alte Hellsehen zurückzudrängen. Wenn man gesehen hat, dass da im alte geistige Kräfte hereinkommen, die aber vielfach auch schon von den Widersachermächten durchsetzt sind. Also es hat auch eine gewisse Berechtigung gehabt, dieser Kampf gegen diese alte Naturgeistigkeit. Ich meine, darum kämpft das Christentum dann so gegen die Heiden, gegen die auf der Heide wohnen, also die noch mit den Naturgeistern umgehen. Weil da sehr vieles eben von alten Kräften drinnen ist, die für die neue Zeit so nicht mehr passen. Und das Problem in einer Verfallszeit ist immer, und in dem Punkt war es eine Verfallszeit des alten Hellsehens, weil das ist letztlich um die Zeitenwende herum immer mehr erstorben und nur mehr letzte Reste waren da. Und diese letzten Reste sind aber eben sehr stark durchsetzt von Eindrücken der Widersachermächte. Das kommen kaum mehr Eindrücke von den hohen geistigen Wesen herein auf Natur. Artige Weise, sondern eben hauptsächlich von den Widersachermächten. Das heißt von Elementarwesen, die aber aus dem luziferischen oder arimanischen Bereich stammen und so weiter und nicht mehr die Kräfte, die von den eigentlichen Schöpfergöttern herrühren. Das war ja sogar schon im Judentum, noch bevor Christus geboren wurde auf Erden, bevor er sich hier inkarniert hat, dieser Kampf eben gegen diese alten ekstatischen Kulte zum Beispiel, also gegen diese babylonischen Kulte und dergleichen, die ja nur mehr also von luziferischen Kräften durchsetzt waren, ganz stark durchsetzt waren und dagegen ist man angetreten. Also es hat immer zwei Seiten, man muss immer so zumindest die halbe Berechtigung dieser Dinge auch sehen. In Wirklichkeit sind diese Dinge immer sehr kompliziert. Es gibt also da bei dem Echnaton einerseits den Impuls, er ist seiner Zeit um fast mehr als drei Jahrtausende voraus. Die Priesterschaft, die sieht, dass er dadurch Kräfte, die jetzt eigentlich noch wirken könnten, zurückstößt. Und das Dritte ist, dass natürlich eben eine Verfallserscheinung da war, Machtinteressen und alles Mögliche da waren. Diese Faktoren spielen alle ineinander irgendwo. Und die kulturgeschichtliche Entwicklung hat ja eben auch dann letztlich gezeigt, dass die Zeit nicht reif dazu war, den Impuls damals schon aufzunehmen. Es war eine kurze Episode, die gezeigt hat, was eigentlich schon möglich ist, aber dann ist es wieder verschwunden auf lange Zeit im Grunde. Also dieser dieser Impuls den Echnaton vorausgenommen hat. Was er da eigentlich alles vorausgenommen hat, kann man auch in den Folgenden sehen. Nicht nur 500, etwa 500 im 5. Jahrhundert vor Christus hat Buddha gewirkt und hat seine große Lehre von den vier edlen Wahrheiten gebracht, was ja sehr wesentlich darum ging, also das Erdenleben ist mit Leid beladen, der Mensch wird durch sein Karma aber immer wieder hereingeführt in diese Erdenwelt, er muss immer wieder hinunter, aber dieses Dasein hier ist leidvoll, aber es gibt einen Weg herauszukommen und das heißt, erkennen die Wurzeln des Leides, nämlich letztlich der Untaten, die das Karma dann so führen, dass wir immer wieder herunter müssen, um das auszugleichen irgendwo. Aber man kann also diese Schicksalsfäden letztlich durchschauen und kann sich dann langsam davon befreien. Und man kann dann zu einer letzten irdischen Inkarnation kommen, in der man sich von all dem Karma, das man in der Vergangenheit angehäuft hat, befreit und kein neues Karma mehr schafft. Das ist die Voraussetzung, dass man nicht mehr also in dieser physischen Form wiedergeboren wird. Jetzt das Geheimnis dahinter ist folgendes, dass eigentlich nur diese Taten kein neues Karma schaffen und andererseits auch nicht von altem Karma bedingt sind, die aus der vollen Freiheit des menschlichen Ichs herausgetan werden. Also, und da sind wir jetzt mitten in unserem Thema drinnen. Wenn der Mensch aus der vollen Freiheit seines Ichs heraus handelt, dann handelt er unbeeinflusst durch das Karma der Vergangenheit und er handelt zugleich auch so, dass kein neues Karma entsteht. Es ist gar nicht leicht zu verstehen, warum das so ist. Was ist eine Tat, die wirklich aus der Freiheit des menschlichen Ichs heraus passiert? Wir haben da immer einfach aus unserer Alltagsgewohnheit heraus immer so vor uns, naja, wenn ich etwas tue, dann tut das eben ich und es hat im Grunde zunächst einmal mit dem Rest der Welt nichts zu tun. Aber das stimmt nicht. Im Ich und durch das Ich wirkt in gewisser Weise immer die ganze geistige Welt. Das heißt, wenn etwas wirklich durch das Ich heraus aus der geistigen Welt geschöpft wird und nur so entsteht eine freie Tat, dass also das Ich etwas aus der geistigen Welt heraus schöpft, dann ist das, was es herausschöpft aus der geistigen Welt, ganz automatisch im Einklang mit der geistigen Welt. Also es muss nicht nachher sozusagen die Harmonie suchen, sondern sie besteht schon darin, dass sie unmittelbar im Grunde aus dem Insgesamt der geistigen Welt heraus schöpft. Natürlich schöpft man nicht die ganze geistige Welt heraus, aber wie wenig man auch nur herausnimmt, das ist eigentlich immer harmonisch eingefügt in das Insgesamt der geistigen Welt. Das, was also wirklich auf diese Art hereinkommt durch das Ich, kann niemals dem geistigen Ganzen widersprechen. Es ist immer im Einklang. Es ist also das, was der Mensch durch seinen freien Willen schafft, ist immer zugleich der Wille der geistigen Welt. Das ist also was ganz, ganz Wichtiges und etwas wirklich schwer zu Verstehendes. Und trotzdem sind wir nicht einfach ein blindes Werkzeug der geistigen Welt. Dass man sagt, naja, die geistige Welt handelt halt durch uns und wir geben uns hin. Die geistige Welt, wenn sie durch unser Ich hindurch wirkt, ist dem ganz darauf angewiesen, dass wir es wollen. Wenn wir uns verweigern und sagen, wir wollen das nicht, dann passiert es nicht. Und auf die spezielle Art, auf die es dann passiert, passiert es auch wieder nur durch uns. Das heißt, wir bestimmen eigentlich, wie und ob die geistige Welt wirken kann. Nur was dann hereinkommt, ist immer in vollem Einklang mit der ganzen geistigen Welt. Das heißt, das hat natürlich auch eine Bedeutung für das moralische Dasein des Menschen, weil Handlungen, die wirklich aus der Freiheit des Ich herauskommen, sind sozusagen, könnte man fast sagen, per Definition moralische Handlungen. Wirklich aus dem Ich heraus kann ich im Grunde nicht unmoralisch handeln. Unmoralisch wird es nur dann, wenn das Ich eben verweigert zu handeln, wenn das Ich sich eben nicht zum Tor macht für die geistige Welt und dafür lieber sagt, naja, schau mal lieber, was der Astralleib will, der will halt diese oder jene Genüsse, lass mal den, das ist angenehmer. Dann verweigert das Ich sozusagen, dass das Geistige hereinkommen kann, stößt es zurück und das Ich im Grunde schrumpft dadurch auch ein. Nicht, weil je weiter sich das Ich zum Tor für die geistige Welt macht, desto größer und mächtiger sozusagen wird es selber. Je mehr es dieses Tor zumacht, umso mehr schrumpft das Ich auch ein. Das heißt, es ist so eine Art Prozess der Ich-Vernichtung fast, die eigentlich nur wir selber bewirken können. Das kann im Grunde auch kein Wesen von außen machen. Nicht einmal Ahriman kann das wirklich. Er kann uns nur dazu verleiten, dass wir das selber tun, dass wir uns selber aufgeben. Das sehr wohl und das will er auch. Das will er auch. Ja, er will sich, also Ahriman will sich die Kräfte, die wir nämlich hereinbringen, aneignen und letztlich aber dann das menschliche Ich auslöschen oder uns dazu bringen, letztlich, dass wir selber auslöschen, indem wir ihm verfallen. Aber das ist etwas, was im Grunde in der Hand des Menschen liegt, allerdings eben heute noch nicht wirklich bewusst. Umgekehrt kann man eben auch sagen, jede wirklich moralische Handlung des Menschen öffnet dieses Tor in die geistige Welt, bedeutet, dass das Tor in die geistige Welt geöffnet ist und dass etwas aus der geistigen Welt hereinströmt. Ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht, das ist ganz egal, zunächst einmal. Nur natürlich, die Zukunft muss da darauf hinauslaufen, dass wir es immer bewusster erleben. Also das heißt, Taten, die aus der Freiheit des Menschen gesetzt werden, sind nicht durch das Karma bedingt und schaffen auch kein neues Karma. Das sind also auch in dem Sinn aber schöpferische Handlungen, als eben dadurch etwas in die Welt hereinkommt, was in dieser Art noch nie vorhanden war. Es ist etwas absolut Neues. Es ist ein Schaffen aus dem Nichts heraus. Na, wie verträgt sich das jetzt mit dem Gedanken, wir schöpfen aus dem Geistigen? Naja, da muss man dazu sagen, man darf das Bild nicht überstrapazieren. Das Geistige als solches ist das Schöpferische schlechthin. Es ist nicht etwas, was vorhanden ist wie irgendein Gegenstand, wo ich sagen kann, ja, das Geistige ist so breit und so groß und so inhaltsvoll, nicht einmal im übertragenen Sinn kann man das sagen, sondern das Geistige ist ja die produktive Quelle, aus der überhaupt erst etwas entsteht. Also wenn man so will, kann man sogar sagen, das Geistige, wenn jemand sagt, das Geistige ist gar nicht vorhanden, wenn man es richtig versteht, stimmt das sogar. Weil es ist nicht vorhanden wie etwas, das bereits geschaffen ist. Das Geistige ist kein Geschaffenes, sondern es ist das schaffende Prinzip selber. Und das fähig ist, immer wieder Neues herauszubringen. Und wenn das eben durch das Tor des Ichs passiert, dann kommt etwas völlig Neues heraus und es kommt auf eine Art heraus, wie es nur durch unser Ich geschehen kann. Also auf eine ganz einzigartige, individuelle Weise. Aber es ist letztlich ein Schaffen aus dem Nichts heraus. Aber eben mit dem Nachsatz in deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Jedenfalls die schöpferische Quelle, die das ganze All hervorgebracht hat. Also es ist da drin, im Geistigen ist die Schöpferkraft, die ganze Weltensysteme hervorbringen kann. Und diese Kraft zapfen wir sozusagen an, wenn wir das Tor unseres Ichs öffnen. Und was auf der anderen Seite herauskommt, ist dann eben bereits etwas Geschaffenes, sei es zunächst einmal ein seelisches Erlebnis, also ein Bild, das im Seelischen auftritt und von da aus dann weiterwirkt. Ich meine, zunächst ist das ja die Stufe, bei der es bei uns einmal hängen bleibt. Nicht? Weil wenn wir etwas wirklich Schöpferisches hereinbringen, bleibt es zunächst im Astralleib als seelisches Bild drinnen und ist noch nicht gleich eine wirksame Naturkraft draußen. So weit sind wir noch lang nicht. Also wir müssen schon froh sein, wenn wir im Seelischen einmal was Neues produzieren können. Was im Übrigen ja auch die einzige Möglichkeit ist, aber, und das ist dann schon was sehr Reales, was passiert, dass wir dadurch ja unseren Astralleib nicht nur reinigen, indem wir also negative Kräfte ausscheiden, sondern indem wir wirklich neue Kräfte in ihm erzeugen, die noch nie irgendwo vorhanden waren. Wir haben in der Vergangenheit öfter schon darüber gesprochen. Katharsis bedeutet Läuterung des Astralleibes und bedeutet in der Vergangenheit vor allem, dass man also die negativen astralen Kräfte, also die durch die Widersacher beeinflusst sind, das waren in der Vergangenheit namentlich die luziferischen Widersacher, dass man diese Kräfte aus dem eigenen Astralleib ausgeschieden hat, aber deswegen waren sie keineswegs weg. Sie waren als negative seelische Kräfte in der Welt vorhanden und wurden in gewisser Weise sogar den anderen Menschen aufgebürdet. Nicht nur, weil die jetzt in einer Atmosphäre leben mussten, die im Grunde mehr vergiftet ist. Wir haben also sozusagen unseren Seelenmüll. Gerade auch, wenn man die Einweihung angestrebt hat, man hat seinen Seelenmüll abgeladen, namentlich in der Erdenwelt. Das Ergebnis davon ist auch, dass heute die Erdenwelt astralisch gesehen wirklich sehr, sehr stark verfinstert ist. Also wir leben unter einer Dunstglocke, die also weit schlimmer ist als die Luftverschmutzung oder irgend sowas. Also da leben wir sozusagen unter dem ärgsten astralen Smog, wenn man so will. Eben teilweise auch dadurch, dass die Menschen sich geläutert haben, so paradox es klingt, aber das erzeugt eine Astralatmosphäre der Erde, die also sehr stark vergiftet ist. Erst wenn wir wirklich durch das Tor des menschlichen Ichs schöpferisch aus dem Geistigen etwas hereinbringen und es auf der anderen Seite sich zunächst seelisch, das heißt als etwas Geschaffenes bereits, aber eben erst in seelischer, also ganz feiner Form manifestiert, dann ist das eine ganz neue astrale, lichte astrale Kraft, die hereinkommt, die vorher noch gar nicht da war. Und es ist zugleich, wenn wir schöpferisch etwas hereinbringen, haben wir zugleich auch die andere Fähigkeit, wir können astrale Kräfte, die in unserer Welt vorhanden sind, negative astrale Kräfte, wir können sie aufnehmen und verwandeln. Wir können sie eigentlich auch ins Nichts wieder auflösen. Also die Fähigkeit, etwas aus dem Geistigen heraus schaffen zu können, sodass es auf der anderen Seite als etwas Geschaffenes herauskommt, so bedeutet schöpferische Fähigkeit zugleich immer auch Geschaffenes auflösen zu können. Das Tor geht sozusagen nach beiden Seiten. Das ist das Wunder unseres Ichs, also dass sozusagen auf der einen Seite die ganze schöpferische Kraft uns zur Verfügung steht, wir können sie hereinnehmen und jetzt kommt im Seelischen was Neues heraus. Oder wir können etwas in der geschaffenen Welt zunächst einmal nur im seelischen Bereich aufsaugen und im Grunde ins Nichts auflösen, das heißt wieder in den ungeschaffenen Zustand zurückführen. Das ist etwas, was heute durch jedes einzelne menschliche Ich im Prinzip passieren kann. Also mit dem Ich verbunden ist eben immer auch dieser Durchgang durch das Nichts, dieses Schaffen aus dem Nichts, dieses Auflösen in das Nichts. Das ist letztlich das, was man auch im Okkultismus namentlich, also im östlichen Okkultismus als das Nirvana bezeichnet hat. dieses Nirvana es ist verwandt, also mit, wenn man es, stammt ja aus der indogermanischen Sprachfamilie, hat so etwa die Bedeutung von nicht weinen. Man keinen Wahn mehr haben. Erstens mal ist von jedem Wahn befreit. Und ja, es gibt eigentlich überhaupt nichts mehr, was man dort wähnen kann, weil es reine Schöpferkraft ist, die dort ist. Das heißt, nichts Vorhandenes mehr, sondern eine Kraft, wenn man so will, die aber alles im Prinzip schaffen kann. Und dieses Nirvana oder der Nirvana-Plan, von dem Rudolf Steiner nicht so oft gesprochen hat, ist eigentlich ein sehr, sehr hoher Weltbereich. Ein Weltbereich, der noch weit über der geistigen Welt im engeren Sinne liegt. Nicht nur wir unterscheiden so verschiedene Weltbereiche. Der unterste ist eben unsere physisch-ätherische Welt. Also das ist die äußerlichste Form. Darüber die Astralwelt, also die Seelenwelt. Dort, wo also alles, was Seelenkräfte sozusagen ist, ihren Ursprung hat und ihre Realität hat, wo zum Beispiel auch die Sinnesqualitäten ihre Realität, ihre eigentliche haben, nicht wahr? Rot, Grün ist kein Gegenstand, es erscheint zwar an Gegenständen, aber das Rot selber ist etwas Seelisches in Wahrheit, das nur an den Gegenständen erscheint. Und substanziell, wenn man so will, ist es Bestandteil der Seelenwelt. Da gibt es die sogenannte Region der flutenden Reizbarkeit. Dort sind diese Dinge, die wir halt heute nur sehr abgeschattet, sinnlich an den Dingen wahrnehmen, dort sind sie in ihrer seelischen Realität vorhanden. Als Substanzen im höheren Sinn. Also natürlich nicht äußerlich wegbare Substanzen, aber Seelensubstanzen, wenn man so will. Es ist ja nur heute, dass man unter Substanz sofort was Materielles versteht. Also noch im ganzen Mittelalter war der Begriff Substanz überhaupt nicht für was Materielles gedacht, sondern für was Geistiges. Also Substanz ist eigentlich das zugrunde Liegende, also das, was etwas trägt. Und das war eben in der mittelalterlichen Auffassung das Geistige. Heute stellt man es halt nur vor, alles muss wenigstens eine materielle Grundlage haben, sonst ist es nicht. Also das hat sich komplett umgekehrt. Also in diesem Sinn kann man sehr wohl aber von Seelensubstanzen sprechen. Das alles sind geschaffene Weltbereiche. Also das heißt, das sind Weltbereiche, in denen für sich selbst einmal nichts Schöpferisches vorkommt. Also die astrale Welt selber und die Kräfte, die in der astralen Welt tätig sind, können aus sich heraus nicht schöpferisch tätig werden. Sondern sie sind etwas, was durch übergeordnete Wesenheiten hervorgebracht wurde und der als deren Werk jetzt in der Welt lebt. Das gilt eben für die Seelenwelt, das gilt für die Ätherwelt und das gilt erst recht für die physische Welt. Darüber erst beginnt jetzt die Region des eigentlich Geistigen oder was mit dem indischen Ausdruck dann oder Steiner ist das Devachan bezeichnet. Das auch verschiedene Bereiche hat, das ist die geistige Welt im engeren Sinn. Das sind im Übrigen auch die Weltbereiche, die wir als Menschen immer wieder durchreisen, möchte ich sagen, die wir immer wieder durchleben, also namentlich, wenn wir das gesamte Menschenleben nehmen, also auch dazu nehmen, das Leben zwischen Tod und neuer Geburt, dann ist es ja eben so, dass wir auf Erden hier bis ins Physische hinein verkörpert sind, das heißt das Geistige, und das in unserem Ich drinnen steckt, geht bis ins Physische hinein und im Leben zwischen Tod und neuer Geburt steigt aber unser Ich bis in die obersten Regionen der geistigen Welt auf und kehrt dann langsam wieder zurück. Das heißt aber nicht, dass es nicht darüber noch weitere Regionen gibt. Es gibt also über diesen Devachan, also über dieser geistigen Welt im engeren Sinn, gibt es den sogenannten Buddhi-Plan, von dem Steiner ab und zu gesprochen hat. Damit sind sehr stark die Kräfte des Christus auch verbunden. Und erst darüber, über diesen Buddhi-Plan, liegt der sogenannte Nirvana-Plan. Und das Interessante ist, dass das menschliche Ich seinen Ursprung eigentlich dort hat. Dort ist die Quelle, aus dem das Ich eigentlich entstammt. Dort ist die Quelle dieses Schaffens aus dem Nichts. Also dort ist eigentlich erst so richtig dieses schöpferische Prinzip in seiner höchsten Form vorhanden. Das Schaffen aus dem absoluten Nichts heraus und auch das wieder auflösen können in das absolute Nichts hinein. Das ist ein Weltbereich, von dem man sich daher im Grunde keine wirklichen Vorstellungen machen kann. Ich meine, weil in dem Moment, wo man sich eine Vorstellung davon macht, ist schon falsch im Grunde. Man müsste alle nur denkbaren Vorstellungen zusammennehmen und hätte dann ein Bild zumindest für das, was alles aus diesem Nirvana heraus entstehen kann. Aber von dort stammt unser Ich her und mit den Kräften dieses Nirvanas ist es letztlich also auch immer wieder verbunden. Das ist das Besondere des menschlichen Ichs. Das ist im Übrigen auch das, was uns bis zu einem gewissen Grad, potenziell zumindest, über die geistigen Hierarchien hinaushebt, die über uns stehen. Also über die verschiedenen Engelhierarchien und so. Das ist natürlich heute noch nicht, wir können das noch nicht wirklich ausschöpfen. Also was die geistigen Hierarchien über uns heute an Kräften entwickeln kann, ist uns noch weit überlegen. Aber wir haben einen Ursprung, der höher ist sozusagen in gewisser Weise.
Und,
ja. Ja, ja, richtig, ja.
Ist das dasselbe wie das Rudolf Steiner's Makrokosmos und Shakespeare bezeichnet?
Ja, hängt, ja, im Prinzip hängt das damit zusammen, richtig. Richtig. Also wir bewegen uns dort, also in dem Weltbereich, in dem sich wirklich die Trinität sozusagen bewegt. Also wir sind da im obersten Weltbereich, während die Hierarchien, die dann unter der Trinität sind, eben eigentlich dort nicht so wirklich hineinreichen. Aber wie gesagt, das ist für uns Menschen natürlich zunächst einmal nur sehr potenziell vorhanden. Also wir können das noch nicht wirklich nützen heute.
Das ist Ich, von daher wird es verständlich, weil man wäre das
Selbst nicht. Richtig. Und daher ist auch eigentlich immer das vorhanden, wenn das Ich tätig ist, wenn sozusagen unser kleines Ich tätig ist, wirklich aus der Freiheit tätig ist, dann ist eigentlich darin auch immer zugleich das große Welten-Ich, letztlich der Christus tätig. Nicht ich, sondern der Christus in mir. Das ist aber keine Auslöschung unserer Individualität. Das ist das Interessante. Also, es ist nicht einfach sozusagen der Wille des Christus, der geschieht und wir sagen, ja, mach du und bestimm du und wir führen es halt aus. Sondern es passiert auf eine ganz individuelle Weise und der Christus kann es auf diese Weise auch nur durch uns, das heißt durch jeden Einzelnen von uns, so oder so tun. Und wenn der Einzelne nicht will, dann geht es nicht, dann funktioniert es nicht. Dadurch ist sozusagen die völlige Freiheit des Menschen gewahrt. Aber Taten, die dann auf diese Art passieren, wo eben auch wieder automatisch oder zwangsläufig eben das große Welten-Ich, der Christus im kleinen Ich, im Menschen-Ich tätig und wirksam wird, dann gilt eben für diese Taten genau dasselbe, was für die Taten des Christus auf Erden insgesamt gegolten hat, dass sie kein neues Karma schaffen. Daher ja auch keine Notwendigkeit, dass sich der Christus noch einmal irdisch verkörpert. Das wird auch nicht passieren. Das war ja dann auch der große Streit mit den Theosophen, den der Steiner hatte, weil die ja behauptet haben, dann mit dem Krishnamurti, dass da jetzt der Christus wieder inkarniert ist, was immer völliger Unsinn ist. Im Übrigen nämlich insofern ein besonderer Unsinn, als ich gerade der östlichen Lehre, ja, die sich ja sehr stark mit dem Nirvana beschäftigt hat, also total widerspricht in Wahrheit. Das heißt, da haben sie aber nicht ganz verstanden, womit das zusammenhängt in Wahrheit. Also aus diesem Nirvana, aus dem eigentlich der Wesenskern des Menschen stammt, das ist auch letztlich der Weltbereich, wenn unser Ich immer stärker wird, dann werden wir es eben schaffen, unser gesamtes Karma auch völlig aufzulösen. Das heißt, dort wieder zurückzuführen und ins Nichts aufzulösen. Und dass diese Möglichkeit besteht, und das hat das erste Mal Buddha festgestellt, was eben auch besonders stark natürlich schon auf den Einfluss des nahenden Christus zurückzuführen ist. Das war ja diese besondere Zeit, dieses Michael-Zeitalter, das letzte vorchristliche Michael-Zeitalter. Das ist das Zeitalter, wo die griechische Philosophie heraufgekommen ist, wo überall durch die Welt das eigentlich geht. Also in China sind die großen Philosophen zu dieser Zeit aufgetreten. Das, was Karl Jaspers immer die Achsenzeit genannt hat, also was so wirklich so ein auffälliger Höhepunkt in der Menschheitsentwicklung war. So in etwa 5., 4. bis 3. Jahrhundert, also bis zur Alexanderzeit vor Christus. Und dann ist ja das Orifel-Zeitalter gekommen. Das Erdenleben des Christus fällt ja dann in das eigentlich finstere Orifel-Zeitalter hinein, wo es immer sehr, sehr heftig zugeht. Das ja uns dann auch irgendwann einmal bevorsteht. Ich meine, jetzt sind wir noch schön gut mitten im Michael-Zeitalter drinnen, aber danach wird das Orifel-Zeitalter kommen und da wird manches also dann noch sehr viel heftiger sein, als es heute ist. Also das ist das eine Wichtige, dass Taten aus der Freiheit heraus, dass sie kein Karma schaffen und natürlich eben auch nicht vom Karma bedingt sind. Das heißt natürlich auch umgekehrt, dass sicher nicht alle Handlungen des Menschen frei sein können, so wie er heute ist. Im Gegenteil, es sind eher einzelne wenige Taten und einzelne wenige Gedanken von mir, die man aus der Freiheit heraus schafft. Und sehr vieles ist eben abhängig, namentlich auch noch von dem Karma, einfach, das wir in der Vergangenheit auf uns geladen haben. Das, wo wir uns erst jetzt langsam dran machen müssen, das nach und nach aufzulösen. Und im Grunde eben mit jeder Tat, die wir aus der Freiheit heraus schaffen, auch beitragen dazu letztlich, das Karma der Vergangenheit aufzulösen. Eine andere Perspektive, die damit aber natürlich auch sehr stark zusammenhängt, ist, dass alles, was aus der Freiheit passiert, ist völlig unabhängig vom physischen und ätherischen Leib. Das heißt also, Taten, die wirklich aus der Freiheit passieren, sind ihrem Ursprung nach, wichtig, ihrem Ursprung nach, haben nichts mit dem physischen und ätherischen Leib zu tun. Dass es dann bis in den physischen Leib hineinwirkt, na klar, also wenn ich mir aus Freiheit entscheide, ich ergreife den Gegenstand, dann brauche ich dazu den physischen Leib letztlich und sende diesen Impuls dann dort hinein. Aber die Ursache sozusagen dafür, dass dieser Entschluss zustande kommt, hat also überhaupt nichts mit dem physischen und ätherischen Leib zu tun. Das ist wichtig. Also Taten, aber auch Gedanken, bei denen irgendwie der physische oder ätherische Leib als Ursache mitspielt, können nicht frei sein. das hat also eine schon sehr weitreichende Bedeutung. Wenn man etwa betrachtet, Menschen, die begabt sind, die Talent für irgendetwas haben, sei es als Künstler oder von mir aus als Sportler oder weiß Gott was, irgendwas, dann sind das in der Vergangenheit immer Impulse gewesen, die sehr stark zusammenhängen, gerade mit dem physischen und ätherischen Leib. Das heißt, es waren besondere Voraussetzungen des physischen und ätherischen Leibes, die ihn geeignet gemacht haben als Werkzeug für bestimmte Dinge, und dann ist dem Menschen halt manches leichter gefallen, was anderen schwerer fällt. Ich meine, bei Sportlern sieht man das heute noch sehr deutlich. Ich meine, manches, das ist ein guter Läufer ist anatomisch einfach geschickter gebaut als ein anderer. Natürlich muss er dann trainieren und üben und so weiter. Also nur mit dieser Anlage allein ist es nicht getan. Aber wenn da so viele afrikanische Läufer zum Beispiel Weltspitze sind, dann liegt es daran, weil die einfach ein bisschen einen anderen Körperbau haben, der eben mehr auf dieses schnelle Laufen ausgelegt ist. Das heißt, das sind Talente, die durch die physisch-ätherische Grundlage des Leibes vorgegeben sind. Natürlich muss man sie ergreifen. Und das gilt für Musiker zum Beispiel. Ich meine, auch wenn einer Flöte blast oder Geige spielt oder was, hängt es auch oft damit zusammen, dass halt die Finger besser geeignet sind, dass er das gut greifen kann und alles Mögliche, dass das Ohr anders gebaut ist des Musikers und so weiter. Dann tut er sich leichter, also diese musikalischen Harmonien zu empfinden. Der Punkt ist, dass diese Kräfte erstens einmal ohnehin immer mehr versiegen, und dass sie zweitens heute nicht mehr ausreichen, um zum Beispiel einen genialen Musiker oder sonst etwas hervorzubringen. Das ist viel entscheidender ist eben heute, was der Mensch durch das Ich hereinbringt. Egal, wie jetzt die physisch-ätherische Grundlage ist. Und das Interessante ist, dass man ja sehr viel, man kann als Mensch natürlich aus seinem Ich heraus heute kaum so stark in den physischen Leib hineinarbeiten, dass sich jetzt das ganze Körpergefüge grundlegend ändern wird. Also das heißt, man wird nicht plötzlich die Beine eines Läufers bekommen oder die Finger eines Musikers oder das Ohr eines Musikers. Und trotzdem kann man sich Fähigkeiten erwerben, die, naja, im Prinzip nicht dem nachstehen, der es durch seine körperliche Anlage hat. Weil man sehr vieles nämlich, was zwar im Physischen nicht mehr umgebaut werden kann, aber durch das Ätherische abfangen kann. Und bis ins Ätherische kann man sehr wohl hineinarbeiten. Das ist allerdings eine sehr, sehr mühevolle, sehr langwierige Arbeit. Das heißt, da muss man wirklich jahrelang arbeiten daran. Das ist also sicher nicht so etwas, was dann gleich in der ersten Jugend als Talent aufscheinen wird, sondern vielleicht erarbeitet sich das ein Mensch erst mit 35, 40 oder was. Und plötzlich überholt er aber dann die Naturtalente sind, die nicht wissen, wie sie es machen und woher, die halt einfach so gebaut sind, dass das wunderbar funktioniert. Bei denen man aber dann immer mehr und immer stärker heute merkt, dass oft ab der Lebensmitte dieses Naturtalent zu versiegen beginnt. Nämlich genau dann, wenn der physisch-ätherische Leib in diese Abwärtsbewegung hineinkommt, wenn wir über die Lebensmitte drüber sind. Ich meine, heute ist das halt ein bisschen später, mit 40 vielleicht, weil die Menschen heute ja schon so an die 80 auf jeden Fall im Durchschnitt werden. Aber das ist dann der Zeitpunkt, wo diese Naturtalente zu versiegen beginnen, ganz interessanterweise. Ich meine, ein interessanter Fall ist natürlich, wenn es Menschen gibt, die einerseits dieses Naturtalent haben, andererseits aber auch gemerkt haben, dass sie aus dem eigenen was schaffen müssen und dann sozusagen diesen Verfallsprozess dadurch abfangen und ausgleichen können. Und dann zu einer ganz neuen Art Genie wieder aufsteigen, ohne dass das so ein wirklicher Absturz passiert ist, aber dann auf eine ganz andere und neue und höhere Art haben. Goethe zum Beispiel ist durchaus ein Beispiel dafür. Andere hatten sehr viel, es ist ja typisch, es gibt diese Jugendgenies, die dann auch, wie Mozart zum Beispiel, die dann auch so um die Lebensmitte herum gestorben sind. Wo das Werk also dann vollendet war und wenn man sich jetzt fragen wollte, naja, was hätte er noch geschaffen, dann nichts wirklich Großes mehr. Nichts wirklich Großes mehr. Das waren also so die letzten eigentlich noch, die mit diesen alten Naturkräften arbeiten konnten oder sehr wesentlich mit diesen alten Naturkräften arbeiten konnten. Dabei mit Sicherheit sehr, sehr viel mitgenommen haben und das in einer neuen Inkarnation dann jetzt aber aus dem Ich heraus mitbringen, werden sicher nicht mehr dann als Musiker, aber in einer anderen Form, halt in einer anderen Gestalt. Ja, es ist geradezu so, dass also der Mensch, um die Freiheit entwickeln zu können, um Impulse aus der Freiheit heraus setzen zu können, dass er eben geradezu diese alten kosmisch-geistigen Kräfte, die noch in ihm wirken wollen oder nachwirken wollen, dass er die geradezu zurückstößt, wegstößt von sich. Also Rudolf Steiner beschreibt das sehr deutlich, dass man also dort erleben kann, wo ein Mensch aus der Freiheit heraus handelt, wie er eigentlich diese alten geistigen Impulse aus seiner Wesenheit zurückstößt, sich befreit davon und befreien muss davon. Eigentlich genau das, was wir eingangs über den Echnaton gesprochen haben, dass also der das eigentlich in großem Stil versucht hat und dass die Priester also das gemerkt haben und dadurch gesehen haben, der kämpft eigentlich gegen die alten Götter. Und damals war es eben ein sehr starker Vorgriff noch auf eine Zeit, die mehr als 3000 Jahre später liegt, die jetzt unsere Zeit ist. Aber heute ist das der absolut notwendige Impuls, wenn wir aus der Freiheit heraus handeln wollen, und das sollten wir eigentlich heute. Also heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele sind wir dort, wo das wirklich beginnen muss. Bis dahin war es eigentlich immer noch Vorbereitung dahin, aber jetzt ist die Zeit, wo wirklich erste Impulse wirklich aus der Freiheit herauskommen müssen. Das heißt wirklich aus dem Ich heraus. Die Schwierigkeit besteht natürlich immer wieder darin zu erkennen, was wirklich aus der Freiheit heraus passiert, nämlich auch bei sich selbst es zu erkennen. Weil wir sind ja mit so vielen Fäden abhängig von alten Kräften, von Kräften, die in unserer Umgebung sind, von Kräften, die uns durch unseren Organismus gegeben sind. Diese Kräfte sind so stark, dass meistens dieses kleine Fünkchen irgendwo, das wirklich frei ist, dass das darin gar nicht besonders auffällt und untergeht irgendwo. Auch wenn wir selbst jetzt betrachten. Und das Gefühl, das habe ich aus Freiheit gemacht, das sagt noch lang nichts. Kann sehr trügerisch sein. Ich meine, der Alkoholiker sagt auch, es ist ja meine Freiheit, dass ich trinke. Aber es ist es natürlich nicht. Und so sind wir also viel, viel mehr, als wir glauben, gefesselt auch durch die Denkgewohnheiten unserer Zeit, des Ortes, wo wir aufgewachsen sind, der Familie, in der wir aufgewachsen sind, in die Schule, die wir gegangen sind, wo eine bestimmte Meinung eben herrscht, bestimmte Lebensformen herrschen. Das wird für uns ja dann so zur Gewohnheit, dass wir es einfach für selbstverständlich nehmen und uns alles andere schon gar nicht mehr wirklich vorstellen können oder schon sehr skeptisch nur drauf schauen können. Also wir hängen an 100.000 Fäden an Dingen und sind dem in den meisten Dingen nicht frei. Dazu kommt, dass natürlich aus der Welt der Toten auch Einwirkungen kommen und die auch nicht immer so sind, dass sie uns freilassen, sondern dass sie zumindest einen gewissen Druck entwickeln auf uns seelisch. Nur wir erkennen nicht, dass es von den Toten kommt. Nämlich gerade dort von Toten, die so immer noch ein bisschen an unsere Erdensphäre gefesselt sind, sich nicht ganz lösen können, weil sie eben selber mit der geistigen Entwicklung nicht ganz zur Rande gekommen sind und jetzt sozusagen da herumtappen im Dunkeln in der geistigen Welt im Grunde und sich dadurch noch sehr stark klammern an unsere Erdensphäre, aber eben dadurch völlig unfrei auch sind. Also da kommen sehr, sehr viele Impulse hinein. Das wird ja überhaupt einmal für die Menschen schockierende Erkenntnis sein, dass sie eben in ihrem Seelenleben gar nicht allein zu Hause sind. Und ich glaube, was wir innerlich seelisch erleben, das bin ich. Was da wirklich ich drinnen ist, das ist das Wenigste. Das meiste stammt aus anderen Quellen. Und wir sagen, es ist ich, aber es ist nicht ich. Wir haben einfach in diesem Bereich überhaupt noch nicht objektivieren gelernt. Weil wir sind heute so weit, dass wir uns objektiv der äußeren physischen, sinnlichen Welt gegenüberstellen können. Sagen, ja, da bin ich und da ist der Tisch. Aber im Grunde liegt die Grenze nicht da bei unserer Stirn, sondern in unserem Seelenleben selber gäbe es diese Grenze, wo das einerseits das Ich ist und anderes Seelisches, das wir aber genauso erleben, hat mit unserem Ich eigentlich gar nichts zu tun, sondern ist etwas Fremdes in Wahrheit. Das hereinkommt durch Menschen, die jetzt um uns leben, das hereinkommt durch Tote, die in unserer Nähe leben, das hereinkommt vielleicht auch durch geistige Wesenheiten, die über uns stehen, positive, negative Widersachermächte, alles Mögliche tummelt sich da herum. Also in dem Moment, wo wir wirklich unser Bewusstsein so stark machen würden, dass wir diese Grenze erleben, dass wir diese Gegenüberstellung erleben und erfahren, dann wird man eh schon bewusst erleben in der geistigen Welt drinnen stehen, zumindest in der Seelenwelt zumindest einmal. Dann wird man in die astrale Welt hineinschauen und erleben, also, aha, da sind wir und um mich sind andere geistige Wesenheiten. Die sind heute alle in unserem Seelenleben drinnen im Grunde, nur sind's halt, werden sie nicht als solche erkannt und sind halt verhüllt als alles Mögliche und getarnt sozusagen als alles Mögliche, also wir erkennen sie nicht. Sind halt, weiß nicht, irgendeine Gefühlsaufwallung, die bei uns kommt oder irgendein fixer Gedanke oder sonst was, aber das sind eben alles Impulse, hinter denen geistige Wesenheiten stehen. Andere Menschen, Tote, Engelwesenheiten, höhere Wesenheiten noch. Das alles ist da drinnen. Und den Schulungsweg, den Einweihungsweg zu gehen, heißt ja nichts anderes, als da eben auch diese Unterscheidung langsam zu lernen. Zu spüren den Unterschied, wo kommt das her, aber das ist etwas, was nur Schritt für Schritt geht. In den Mysteriendramen von Rudolf Steiner, im ersten Mysteriendrama, kommt es so schön heraus, da ist eine erste Szene, wo dieser Johannes Thomasius, der Protagonist ist, der Künstler ist, Maler ist und jetzt so die ersten Schritte der Selbsterkenntnis einmal macht, der ersten geistigen Einsicht macht und das Erste, was er spürt, ist, also wenn er jetzt das Seelenleben eben wirklich richtig bewusst betrachten lernt, dass ihm eigentlich seine Einsamkeit verloren ist. Das heißt, jeder Mensch kann sich, wenn er sagt, jetzt die ganze Welt draußen ist mir zu viel, ich ziehe mich zurück und schaue mal nur in mein Inneres hinein und schaue, was dort ist. Da bin ich bei mir allein und habe sozusagen meine Ruhe. Und in dem Moment, wo man den geistigen Weg geht, stellt man fest, ja denkste, in dir selber oder in dem, was du für dich selber hältst, bist du ganz und gar nicht mit dir allein, sondern da wurlt so herum, dass du eigentlich zunächst einmal in der absoluten Gefahr bist, dich selbst zu verlieren. Weil dort fängt so von anderen geistigen Wesenheiten zu wurmeln an, dass man eigentlich die eigene gar nicht mehr findet. Weil die Eigenart der Seelenwelt ist ja auch, dass man eigentlich in alles so richtig eintauchen muss. Ich kann in der Seelenwelt etwas nur wahrnehmen, indem ich mich ganz damit verbinde, ganz eintauche. Das heißt, ich beginne mich aber plötzlich völlig zu verlieren irgendwo. Dann ist der erste Eindruck, wenn man das wirklich bewusst zu erleben beginnt, ist, ich bin eigentlich weg. Es sind 100.000 andere geistige Wesenheiten da, aber wo bin ich eigentlich geblieben? Ich finde mich nicht mehr. Ich verliere mich an alles andere. Also da stülpt sich das um. Und in Wahrheit ist es eben so, dass es, was unser Seelenleben ausmacht, ist zu 99% nicht unseres in Wahrheit. Nicht unseres. Wir sind nur der Ort, wo es erscheint. Und irgendwo dazwischen geistert unser wirkliches Ich herum. Dessen Spur ist relativ schwer zu finden, sozusagen. Darum wissen wir in Wahrheit über unser Ich gar nicht so viel. Wir wissen alle und behaupten, nein, ich, wir haben ein Ich. Und das ist auch richtig. Aber im Grunde ist das ein schwarzer Punkt irgendwo, über den wir weiter nichts wissen. Weil wenn man dann wirklich die Dinge aufzuzählen beginnt, die man für sein Ich hält, dann kann man sehr schön zeigen, dass das alles nicht das Ich ist. Das sind alles Sachen, die man gelernt hat, aufgenommen hat von irgendwo, die man halt irgendwie anders ein bisschen kombiniert, sodass es ein bisschen anders vielleicht ausschaut. Man nimmt es nicht eins zu eins und hat ein paar Mischungen, aber das ist deswegen auch noch lange nicht ich. Und das ist insofern wichtig, also für unser Thema, weil wenn wir aber unser eigenes Ich nicht wirklich finden, bewusst finden und es nicht mehr ist dann als nur dieser Punkt, sondern dass es erkannt wird in seiner schöpferischen Kraft, weil das Ich ja jetzt, wenn man gesagt hat, es erscheint so als schwarzer Punkt, ist das ja eigentlich auch wieder ganz richtig. Das Ich als schöpferische geistige Kraft ist ja eigentlich nicht vorhanden als irgendetwas so Großes, so Kleines, so Dickes, so Dünnes, sondern es ist eine Quelle schöpferischer Kraft, die aber ihre Eigenart eben dadurch bekommt, durch das, was sie hervorbringt. Jeder Mensch bringt anderes hervor. Dadurch bekommt jedes Ich seine individuelle Eigenart. Das heißt, sozusagen, darum kann man das Ich ja auch an seinen Taten messen, letztlich, an denen, die es hervorbringt. Aber selber ist es nicht einmal im übertragenen Sinn als Gegenstand aufzufassen. Es ist eben eine Quelle des Schöpferischen und damit wieder für jede Art der Betrachtung im Grunde ein Nichts, ein Nichtvorhandenes. Aber etwas, was im Grunde letztlich alles hervorbringen kann. Also das macht so schwer, das Ich zu entdecken, wenn man immer eine falsche Vorstellung davon hat. Man kommt immer in sehr paradoxe Ausdrucksweisen auch hinein, wenn man über das Ich sprechen will und sprechen muss, wenn man eigentlich über etwas spricht, über das man nicht sprechen kann im Grunde. Also das müssen wir aber langsam lernen, diese Unterscheidung. Indem wir also alles das zurückdrängen, was Nicht-Ich ist bei uns, die Kräfte, die aus dem Nicht-Ich kommen, namentlich eben die Kräfte, die aus dem physischen und ätherischen Leib kommen, dann ist das etwas, bei dem uns natürlich Michael auch sehr stark unterstützt. Und Michael weist also nachdrücklich, sehr nachdrücklich eben alle Eigenschaften auch zurück, die eben an das physisch-ätherische gebunden sind. Also zum Beispiel die ganzen vererbten Eigenschaften. Das ist was Michael überhaupt nicht interessiert, auf das baut er nicht. Natürlich insbesondere nicht im Menschenreich, aber eben auch nicht im Tier- und Pflanzenreich. In der ganzen Natur interessiert Michael, also diese, wenn man so will, Schlacke der Vergangenheit eigentlich von dem her nicht, sondern er will ja den Weg ebnen, dass die geistigen Kräfte, die jetzt heute durch den Menschen hineinkommen, umgestaltet bis in die Natur hinauswirken. Und das sind gerade die Kräfte, die die Vererbungskräfte überwinden. Nicht diese festhalten. Und was heute zum Beispiel passiert mit der Gentechnik oder so, ist eine Karikatur des Ganzen. Nicht wahr? Der Mensch merkt, er ist jetzt in einer Phase drinnen, wo er diese ursprünglich nur durch die Natur veränderten Kräfte selber manipulieren kann. Und richtig daran ist, dass der Mensch also eben umgestaltend eingreifen wird müssen in Zukunft in die ganze Natur. Aber eben nicht auf diesen banalen äußeren Weg, wie es also heute passiert, indem man also irgendwie die Gene durcheinander rührt und dann weiß ich nicht, Mäuse mit Menschenohren oder irgendwelche Dinge züchtet. Solche verrückten Dinge macht man ja. Also da rührt man irgendwas durcheinander im Grunde, weil es halt technisch mittlerweile machbar ist und bringt dann irgendwelche Chimären hervor, die ganz grotesk sind. Also das ist nicht der Weg. Da ist eben auch nicht der Impuls der Freiheit drin. Und da tue ich nur das Vorhandene durcheinander rühren, irgendwie in einer mehr oder weniger unsinnigen Anordnung. Im Gegenteil, also die Änderungen, die in der Natur passieren werden, werden eben auf einem ganz anderen Weg passieren. Sie werden eben dadurch passieren, dass der Mensch sich geistig entwickelt und diese Kräfte von Michael in die Natur hinausgetragen werden und dadurch verändernd wirken, bis in die Tierwelt, bis in die Pflanzenwelt hinein. Das wäre der richtige und gesunde Weg. Also wir haben immer so eine arimanische Karikatur des Ganzen. Klar, Ariman kann es halt nicht anders. Und wir folgen ihm sehr, sehr vielfach. Beim Menschen heißt das natürlich insbesondere auch, also dass er sich frei machen muss von den Vererbungsimpulsen, namentlich natürlich aus alledem, auch was Rasseimpulse etwas sind. Also die Rasse hat ja was mit dem physischen Leib zu tun und mit der Vererbung des physischen Leibes. Und alle Impulse, die jetzt aus dem Rassemäßigen kommen, sind für die Zukunft nicht brauchbar, sind Niedergangsimpulse, und zwar grundsätzlich, egal an welche Rasse man sich bindet. Das hat ja Steiner immer sehr deutlich herausgestrichen und paradoxerweise ist genau das, was ihm dann als Rassismus vorgeworfen wird. Weil er im Grunde nämlich bei jeder Rasse dann die hemmenden Eigenschaften, nämlich hemmend für die Entwicklung des Ichs, aufzeigt. Und zwar wirklich bei jeder. Es ist, wenn man sich genau anschaut, ist dann nicht so, dass die weiße Rasse ist, die tolle Überrasse. Im Gegenteil, das sagt er, die sind überhaupt auf dem Aussterbeetat. Also sicher nicht die zukünftige kommende körperliche Rasse, sondern er sagt, das sind die am frühesten aussterben werden. Sie haben halt eine gewisse Zeit eine wichtige Funktion gehabt, aber für die Zukunft wird nichts, was aus dem Rassemäßigen kommt, also fruchtbar sein. Das sind Niedergangsimpulse, das heißt, von dem muss man sich befreien. Und nur was aus der Freiheit des Menschen herauskommt, wird also in die Zukunft hinein etwas Fruchtbares tragen können. Also das heißt, das Rassemäßige muss überwunden werden von jedem Einzelnen. Er darf sich eben nicht an die Eigenschaften seiner eigenen Rasse einfach ketten sozusagen und sagen, ja toll, da aus der Rassenanlage kommen gewisse Fähigkeiten und die machen eh alles von selber und ich lasse mir als Ich dadurch bequem herumtragen sozusagen. Das ist in jedem Fall schädlich. Und gegen diese Impulse also lehnt sich natürlich Michael sehr stark auf und drängt sehr stark, also dass das überhaupt aufgelöst wird. Und das Rassemäßige ist ja auch in Auflösung begriffen immer mehr. sehr starkes äußeres Hilfsmittel. Dadurch ist natürlich die große Völkermischung, die ja seit langem schon stattfindet, in Wahrheit. Und die Menschen, also trotzdem, sie sich dessen noch nicht ganz bewusst sind, aber aus dem Ich heraus schon immer stärker umgestaltend wirken und das über mehrere Inkarnationen zumindest dann schon auch bis ins Physische hinein sich auswirkt. Nicht gleich in einer Inkarnation, aber nach mehreren Inkarnationen, die meisten von uns haben zumindest seit der Zeitenwende schon mehrere Inkarnationen hinter sich, dann wirkt das auch umgestaltend bis ins Physische letztlich hinein, weil wir dann schon bei der Geburt wieder eine andere Anlage für einen anderen physischen Leib hereinbringen, der nicht so stark von diesen vererbten Rasseeigenschaften abhängig ist. Und es wird die Zeit kommen, spätestens also gegen Ende unseres Bewusstseinszeitalters, wo das Rassemäßige verschwunden sein wird, im Wesentlichen. Das heißt, wo man nicht mehr sagen wird können, ist das jetzt ein Schwarzafrikaner oder Inder oder ist er doch ein Schwede, sondern wo man nur individuelle Unterschiede haben wird. Das wird aufhören. Genauso wird natürlich aufhören, auch das, was die Menschheit volksmäßig noch trennt hat. Also die Volkseigenschaften hängen jetzt weniger unmittelbar mit dem physischen Leib, aber sehr stark mit dem Ätherleib zusammen. Also die Ätherleiber in den verschiedenen Völkern haben jeder sozusagen so seine eigene Struktur. Also die Ätherleiber der Franzosen sind ein bisschen anders als unsere. Das spießt sie manchmal ein bisschen. Also nicht wahrscheinlich eleganter irgendwo, die französischen Ätherleiber und so ist ein bisschen bäuerlich gröber. Das macht nichts. Genau. Aber auch das ist eben in Auflösung und auf das drängt also Michael sehr stark. Das hängt damit zusammen, dass also zum Beispiel Michael jetzt aber auch sehr stark arbeitet gegen alles das, was das Trennende ist, was zum Beispiel mit den Volkssprachen zusammenhängt. Jetzt kann man den Volkssprachen gegenüber zweifache Stellung dazu beziehen. Nicht wahr, wenn man es jetzt nimmt, also als was durch die Dichtung hereingekommen ist, was etwa durch Goethe oder Schiller bei uns hereingekommen ist, was durch ein Molière bei den Franzosen beispielsweise hereingekommen ist, oder von mir ist auch durch ein Voltaire, wie auch immer, dann ist das ja eigentlich etwas ganz, ganz Großartiges. Also, man muss sich die Frage stellen, kämpft also Michael gegen das, weil er ja das Trennende der Volkssprachen aufheben will. Naja, gegen das gar nicht so primär, sondern wogegen Michael vor allem kämpft, ist, dass sich das Denken an die Sprache bindet. Wir haben heute immer noch sehr stark verbreitet, dass wir im Grunde in Worten denken. Das heißt, wenn wir einen Gedanken formulieren, formulieren wir ihn eigentlich innerlich sprachlich, wir sprechen ihn vielleicht nicht gleich laut aus, aber innerlich sprechen wir im Grunde. Wobei diese Bindung an die Sprache, also die Bindung des Denkens an die Sprache, bei verschiedenen Sprachen auch unterschiedlich stark ist. Sie ist zum Beispiel bei der französischen Sprache relativ stark. Eigentlich der Franzose, indem er spricht, denkt er schon. Das heißt, die Sprache selber ist eigentlich intelligent. Und im Grunde, ob man das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, der Franzose drückt sich meistens viel intelligenter und gewählter aus, als wir im Durchschnitt zumindest. Einfach weil das schon in der Sprache drinnen liegt. Da denkt die Sprache für sich selber, das war in viel stärkerem Maße oder ist in viel stärkerem Maße noch beim Lateinischen der Fall. Dass das ja auch einmal eine lebendige Sprache war, später abgestorben ist. Ja, nicht umsonst ist die Sprache der Logik auch gilt und man lernt das logische Denken an der Sprache. Ja, ja, das stimmt schon, man lernt es aber ganz unselbstständig, dass eigentlich nämlich in mir die Sprache denkt. Weil sie selber schon eine so logische Form hat, dass ich gar keinen unlogischen Satz in Wahrheit aussprechen kann. In der deutschen Sprache ist das schon wesentlich schwieriger. Die deutsche Sprache ist nicht so stark, in der deutschen Sprache ist das Denken nicht so stark an die Sprache gebunden. Da ist eine viel stärkere Kluft dazwischen. Das hängt damit zusammen, dass eben dieses lateinische Element, das am stärksten diese Bindung von Denken und Sprache hat, dass das in die deutsche Sprache nicht so stark eingedrungen ist. Nicht? Weil in den romanischen Sprachen ist es da innen aufgegangen, irgendwo im Italienischen, im Spanischen, im Französischen, im ganz besonders. Und deswegen, ja, richtig. Und eigentlich immer sehr, sehr, sehr fein geschliffen irgendwo, also namentlich die Franzosen. Naja, beim Englischen ist es so halb. Das Englische ist ja insofern eine merkwürdige Sprache, weil so zur Hälfte, kann man sagen, sehr stark durchs Lateinische beeinflusst ist, zur anderen Hälfte durch das eigentlich Germanisch-Angelsächsische. Das hat sich ergeben durch diese Eroberung Englands, dann durch die Normannen. Also Wilhelm der Eroberer, also um 1000, kurz nach 1000, wann war das, 1066, hat das so Schlacht von Hastings. Nein, die Normannen, wer waren die Normannen? Also die Nordmänner, die ja dann im so zwischen 900 und 1000 dann die Normandie als Lehen bekommen haben, also die zuerst sehr stark überall in Europa eingefallen sind mit ihren Wikinger-Schiffen, da viel Unruhe erzeugt haben, bis man ihnen dann schließlich die Normandie als Lehen gegeben hat. Das heißt, sie sind eigentlich im Grunde Franzosen geworden letztlich, haben auch die altfranzösische Sprache angenommen, haben ihre völlig aufgegeben, haben die altfranzösische Sprache angenommen, die aber eigentlich aus dem Lateinischen stammt, und haben dann kaum ein Jahrhundert später England erobert, sind die herrschende Schicht in England geworden, haben dort also die Angeln und die Sachsen eigentlich unterdrückt im Grunde und haben ihre altfranzösische Sprache nach England gebracht. Und mit der Zeit ist es aber mit dem ursprünglichen Angelsächsischen verschmolzen und jetzt hat eigentlich die englische Sprache heute, das kann man immer wieder bemerken, im Grunde zwei Schichten. Das eine ist die alte, wirklich angelsächsische Schicht und der zweite Schicht ist aber die durch die Normannen hineingekommen ist und das ist diese lateinisch-französische Schicht. Und für viele Begriffe gibt es dann auch im Englischen immer wieder zwei Ausdrücke, die ganz anders klingen, nämlich der eine kommt aus dem Angelsächsischen und der andere aber aus dem Französisch-Lateinischen heraus. Und daher ist so das Englische eine sehr zwiespältige Sprache, weil sie ist nicht wirklich eine romanische Sprache, aber sie ist auch nicht wirklich so eine rein germanische Sprache. Sie ist so ein eigentlich unorganisches Zwitterprodukt von beiden. Hat aber gerade dadurch natürlich auch wieder die Fähigkeit, zwischen beiden zu vermitteln. Also auch aus der Perspektive ist es kein Wunder, dass sie heute zu einer Art Weltsprache geworden ist, weil bei uns ist heute das Englische das Dominierende überall. Und deckt eben zumindest in gewisser Weise den ganzen germanischen Sprachbereich ab und den romanischen auch noch. Also erfasst dadurch ein sehr, sehr weites Gebiet. Das ist vom Keltischen her, ja, das kommt vom Keltischen her. Also das ist eine sehr stark geistige Schicht, die also wirklich aus noch viel älteren Zeiten heraus stammt. Und in der englischen Sprache natürlich hat diese angelsächsische Sprachschicht, also das heißt, die aus dem Germanischen stammt, die hat eine starke Beziehung eben zu den alten Naturkräften noch. während diese französisch-lateinische Schicht, die drüber ist, wieder sehr starke Beziehung zu dem Verstandeselement hat, das eigentlich völlig abgehoben von diesen Naturkräften ist. Also da passiert etwas in der englischen Sprache, innerhalb einer Sprache, was im namentlich im mitteleuropäischen, namentlich im deutschsprachigen Bereich, also auf ganz andere Art auseinandergedreht ist. Wir haben sehr stark gehabt, also da entwickelt sich einerseits die deutsche Volkssprache und die Gebildeten, die Gelehrten sprechen Lateinisch. Und das hat eigentlich überhaupt keine Beziehung zueinander. Die Gelehrten reden Latein, der normale Bürger versteht das nicht. Auch, bitte?
Darf ich mal losfahren?
Ja. Richtig, ja. Richtig. Gab es ja dann, also namentlich im 19. Jahrhundert war das bei uns ja auch sehr, sehr stark verbreitet, also dass die gebildete Schicht dann Französisch gesprochen hat. Beim Nestorei zum Beispiel sieht man das ja überall noch. Also bei dem urwienerischen Nestorei, aber das sind so viele Wendungen dann, die eigentlich aus dem Französischen stammen. Und das hat man aber dann aufgenommen bis zu einem gewissen Grad. Das Lateinische aber viel weniger. Das war immer sehr, sehr streng und daher auch haben wir besonders im mitteleuropäischen Bereich auch diese starke Kluft zwischen dem, wie soll ich sagen, volkstümlich populären und dem wissenschaftlich gebildeten. Da ist die Kluft viel größer als etwa bei den Franzosen zum Beispiel. Weil zwischen dem Französischen und dem Lateinischen, da ist die Kluft gar nicht so groß. Das war sehr stark durchlässig. Da gibt es also diese Trennung zwischen dem Gelehrten und dem dummen Volk sozusagen lang nicht so stark, schon rein von der Sprache her. Da ist der Austausch viel stärker. Und jeder Franzose ist ein kleiner Philosoph und ja, sowieso, keine Frage. Aber bei uns ist diese Kluft sehr groß, umgekehrt auch dann wieder die Verehrung der Autoritäten, die man ja nicht verstehen kann, aber die werden es schon besser wissen. Darum ist also diese, wie soll ich sagen, Wissenschaftsgläubigkeit auch, ist auch bei uns besonders stark ausgeprägt, nämlich diese unkritische Wissenschaftsgläubigkeit. Die ist bei den Engländern oder so lange nicht so, oder bei den Franzosen. Da fühlt sich jeder berufen, das auch wirklich zu hinterfragen irgendwo, ob das nicht vielleicht ein Blödsinn ist. Aber bei uns wird das sehr stark etabliert. Also die Wissenschaft hat gesagt und
der Arzt
wird es schon wissen, genau. Da wird dann nicht der Patient was dazu sagen dürfen, der hat zu schweigen. Natürlich, ja, ja. Richtig, ja, ja. Richtig. Das ist was völlig Künstliches, richtig, ja, ja. Das ist stark zu spüren. Das ist stark zu spüren. Also, und das hängt aber eben sehr, sehr stark damit zusammen, dass wirklich viel zu lang dieses lateinische Prinzip gepflegt wurde. Ich meine, nichts jetzt gegen die klassische Bildung und so, gegen das Lateinlernen, aber das wirklich namentlich im 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert herein, so stark, also das Lateinische die große Bedeutung und die einzige große Bedeutung hatte, hat eine unheimliche Erstarrung auch hineingebracht in unser ganzes Wissenschaftssystem, nämlich im deutschsprachigen Raum, in das Rechtssystem, in alles eigentlich. Also der Rudolf Steiner hat es sehr deutlich gesagt, dass also dieser lateinische Einfluss eben namentlich im mitteleuropäischen Raum also sehr schädlich war, im Grunde. Ohne dass er jetzt gegen das Latein hetzen will, aber dass man einfach schon von klein auf hat dann die Kinder infiltriert hat, damit im Grunde, das war wirklich ein großer Schaden. Und Steiner selber hat ja immer das als gute Fügung des Schicksals bezeichnet, dass er eben als Schüler nicht an ein Gymnasium gekommen ist, sondern an eine Realschule, wo man nicht Latein hatte. Er hat sich dann später, weil er aus freier Entscheidung heraus gesagt hat, ich brauche das jetzt, dann hat er es studiert und dann ist es einem überhaupt nicht mehr schädlich, dann tut es nichts. Aber wenn man einfach von klein auf gedrillt wird und hauptsächlich nur mit dem gedrillt wird, ich meine, man kann es ja daneben auch lernen, aber mit anderen Dingen in Verbindung, also wenn man es richtig macht, dann ist es ja nichts Schlechtes, aber wenn einfach die ganze Bildung nur auf das aufbaut, dass man also das ganz abstrakte Lateinische unterbeten kann, mit dem sie im Grunde überhaupt keine Anschauung verbindet, gar nichts, das nicht einmal in Wahrheit eine Sprache ist, sondern eine Schreibe ist, weil es spricht ja kein Mensch Lateinisch in Wirklichkeit, da in den Schulen wird es ja nicht gesprochen, ich meine, es wird der Text von mir aus gelesen, aber das ist ja kein Sprechen noch. Also das hat der Abstraktion also einen riesigen Vorschub geleistet, an der wir heute noch kranken, an der wir heute wirklich noch kranken, weil das in allen Institutionen drinnen steckt und namentlich bei uns drinnen steckt. Natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Ja, das war ein großer Befreiungsschlag. Ja, das war ein großer Befreiungsschlag. Ganz klar. Ganz klar. Ich meine, darum ist es auch kein Wunder, dass die Kirche aber so versteinert ist. Weil sie sich so mit dem rein Lateinischen also durchdrungen hat und das bringt also die totale Erstarrung irgendwo. Da ist nichts Lebendiges mehr drin. Das sind leere Begriffe. Das war es zur Zeit eines Thomas von Aquin noch nicht. Aber es ist es immer mehr geworden. Und heute, wenn die Kirchenleute im Grunde reden von den ganzen geistigen Dingen, verbinden sie nichts damit in Wahrheit. Das sind Worthülsen. In Wahrheit sind es Worthülsen, die weitergegeben werden, die nach einem ganz bestimmten Ritual aufgesagt werden. Und im Grunde weiß kein Mensch, außer ein paar Wissenden vielleicht, aber sonst weiß kein Mensch, also sicher der normale Pfarrer in der Regel nicht, was das eigentlich sein soll. Man muss an das glauben und so ist es. Ich meine, was stellt man sich wirklich unter der Auferstehung vor, wenn man wirklich, wirklich konkret nachfragt? Es wird in jeder Kirche vorgebetet, aber wenn man näher nachkommt, wie genau, so wirklich was Genaues erfahrt man nicht, wo man sagen kann, da kann man sich irgendwas darunter vorstellen. Es kommen nur ein paar weitere Formeln, die aber im Grunde auch wieder nicht wirklich irgendwas aussagen. Ja, es wird also, es kommt die Auferstehung der Toten oder beim jüngsten Gericht oder und wie hat man sich das vorzustellen? Nichts. Im Grunde nichts. Ja, oder die Wandlung, wie passiert das wirklich? Genau. Also diese ganzen Dinge, entweder wird es als Mirakel dann nächstes noch dargestellt, dass das völlig irrwitzig ist, oder man weiß gar nichts mehr dazu zu sagen. Also da braucht man wirklich, bräuchte man nur immer ein bisschen nachbohren, wie ist das jetzt wirklich zu verstehen, dann kommt eigentlich nicht sehr viel. Also es ist ein Glaube an Worte, wo der Inhalt verloren gegangen ist. Ich meine, die Worte wurden schon einmal aus einem unmittelbaren geistigen Erleben geprägt, aber das ist eben heute nicht mehr da. Und das war das Tödliche, dass man eben in der Kirche, aber eben auch in der Wissenschaft gearbeitet hat mit Worten, die an Begriffe gebunden sind, hinter denen überhaupt kein Erleben mehr steht. Das sind eigentlich nur mehr leere Platzhalter für irgendwas. Und für die Logik ist das wunderbar, nicht? Weil ein logischer Zusammenhang, den kann ich mit allem formulieren. Darum stehen in einer logischen Gleichung immer irgendwelche Variablen, A, B oder C, da kann ich alles einsetzen, was ich will. Weil A dann B und daraus folgt C. Und da kann ich jeden beliebigen Begriff im Grunde einsetzen. Im Grunde wirklich jeden beliebigen. Die Logik ist eben was rein Formales, dann heißt sie auch Formale. Logik. Das heißt, es ist eine bestimmte Denkform, aber auf welchen Inhalt sie das bezieht, das ist ein anderes Kapitel. Und wir sind eben dann dahin gekommen, dass es aber nur mehr das Formale überbleibt und dass kein Inhalt drinnen ist. Und dann ist es eine intellektuelle Spiegelfechterei im Grunde. Diese Fuchtrauben mit der spitzen Waffe des Intellekts im Leeren herum sozusagen. Und habe keinen Zugang mehr zu den wirklichen Inhalten. Naja, es ist unterschiedlich. Also in den Gymnasien ist es nach wie vor so, also es gibt aber die mehr naturwissenschaftlich ausgerichteten, den Begriff Realschule gibt es ja heute nicht mehr. Da gibt es es nicht, es gibt es mit Wahlfächern, es gibt alle möglichen Variationen. Also bei uns in der Schule haben wir sehr wohl auch Latein, aber halt als eines von vielen Dingen. Weil es überhaupt sehr, sehr stark sprachlich orientiert ist, gerade in den Waldorfschulen. Und wenn ich daneben aber andere Sprachen noch habe, mehrere andere Sprachen, und nicht das Latein das Dominierende ist, dann ist es nichts Schlechtes mehr. Dann ist es eines von vielen Dingen, kann sehr nützlich sein, natürlich als Grundlage, um andere Sprachen zu erlernen, weil die Grammatik und der Wortschatz in den ganzen romanischen Sprachen sehr stark davon beeinflusst ist, bis ins Englische, wie wir gesehen haben, geht das hinein. Das heißt, wenn ich Latein kann, tue ich mir leichter, diese anderen Sprachen zu lernen. Und indem ich mich aber in diesen vielen anderen, im Grunde vielen anderen, weil wir viele Sprachen haben, also das Russische zum Beispiel dabei, Russisch, Englisch, Französisch und Lateinisch ist dabei. Also sind es vier Sprachen eigentlich. Und die deutschen Fremdsprachen und die deutschen nicht zu vergessen, die dazukommt. Also dann ist es harmlos. Aber sogar förderlich. Aber wenn ich nur im Grunde die Erziehung auf das Lateinische, aber das also ganz dominiert und alles im Grunde, alles was gebildet sein soll, nur im Lateinischen sich bewegt, dann ist es eine Katastrophe. Dann ist es eine Katastrophe. Und das hat man das ganze 19. Jahrhundert. Nein, ich meine, vorher hat man es auch schon gemacht natürlich, aber im 19. Jahrhundert ist es dann wirklich zur Katastrophe geworden und hat eigentlich den ganzen Materialismus mit heraufbeschworen. Weil das einfach eine Denkweise war, in die nichts Geistiges mehr hineinkommen kann. Da bilde ich logische Gedanken, die Selbstzweck sind, in die nichts Geistiges mehr hineinkommen kann. Und das heißt, ich kann mir natürlich auch nichts Geistiges als wirksam in der Welt mehr vorstellen. Das heißt, nur mehr tote Kräfte. Das Latein als tote Sprache ist eben auch nur geeignet, Totes zu beschreiben. Das heißt, in der Anatomie von mir aus ist das völlig richtig. Da passt das Lateinische. In der weiteren Medizin, in der Heilkunde, dort wo es ums Leben geht, eigentlich schon immer. Das ist im Übrigen mit natürlich ein Grund, weil auch die Medizin ja von der Terminologie so lateinisch geprägt ist, so einseitig lateinisch geprägt ist, ein Grund, warum die Medizin heute so materialistisch denkt. Weil die Medizin ist eine der materialistischen Wissenschaften sagen, oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich meine, ich will nicht schimpfen gegen die Medizin, das ist schon klar, aber sie hat große Probleme heute. Und die liegen unter anderem darin, dass sie so stark also lateinisch durchsetzt ist. Dass die Denkweise, die medizinische Denkweise so stark geprägt hat und noch immer prägt. Und noch immer prägt. Und dadurch kommt man nicht raus aus dieser Denkweise, dass man eigentlich nur über Totes denken kann. Und das heißt, der lebende Mensch ist eigentlich so irgendwie für den Mediziner sowas wie ein künstlich belebter Leichnam, der sich zufällig noch bewegt, weil da irgendeine Maschine arbeitet drin, das Herz pumpt halt irgendwo, dann bewegen sich die Dinger da irgendwo. Aber in der Regel ist, zumindest in der Schulmedizin ist es eine absolut ungeeignete Denkweise. Die ist wirklich nur für den, der die Leichen seziert, brauchbar. Für den ja, aber dort hört es auf.
Es ist aber interessant, wie beharrlich sind die Medizin bis zum Beispiel noch gehalten hat.
Ja, ja.
Das ist kommt von Gott, das ist ja am wenigsten.
Ist richtig, ja, ja. Das ist richtig, ja, ja. Das ist richtig. Naja. Jetzt passe zu unserem Thema, hängt es schon auch damit zusammen, dass schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts und dann insbesondere zu Beginn des 20. Jahrhunderts sich Wissenschaften wie zum Beispiel die Physik oder die Chemie, also die grundlegenden Wissenschaften, ganz stark befreit haben von dem lateinischen Erbe. Sicher, es wirkt noch etwas nach, aber im Grunde alles, was neue Begriffsbildungen sind, die angeregt wurden durch die neuen Entdeckungen, diese neuen Entdeckungen, die vor allem in meiner sehr wesentlichen Umbruch war, zum Beispiel die Entdeckung der Radioaktivität Ende des 19. Jahrhunderts, war glaube ich, wenn ich jetzt nicht irre, 1896, der Henri Becquerel, der das entdeckt hat und plötzlich man das für den Materialisten Schockierende entdeckt hat, die Materie kann zerfallen. Und da kommt Energie, Strahlung oder irgend sowas heraus. Die Materie ist nicht ewig und unzerstörbar, nein, sie zerfällt. Und ich kann das nicht einmal aufhalten, den Zerfall. Und das hat ja eine Kaskade von neuen Begriffsbildungen dann herausgeführt, was letztlich dann auch zur Quantentheorie und zu diesen Dingen geführt haben, die eigentlich das materialistische Weltbild weggefegt haben. Und die alle mit den alten lateinischen Begriffen nicht fassbar waren. Und wo jetzt dann in neuer Zeit dann immer mehr das Englische hineingekommen ist, aber jedenfalls die Befreiung stattgefunden hat von der lateinischen Terminologie und von der lateinischen Denkweise. Und aus dem heraus sind diese Grundlagenwissenschaften wie Physik, Chemie, sind vom Materialismus schon ziemlich weit weg in Wahrheit. Eben auch, wenn sie das nicht so herumgesprochen hat bis heute. In der Biologie hat sich dieser lateinische Einfluss noch viel stärker gehalten. Schon allein durch das ganze taxonomische System, das letztlich auf den Linné oder so mit den Pflanzen zurückgeht, das ganz lateinisch geprägt ist, die haben wir heute noch. Das ist das Grundgerüst irgendwo. Und man darf das nicht unterschätzen, wenn man das also während des Studiums das eben einfach so eintrainieren muss, das prägt den Menschen und das prägt die Denkweise des Menschen. Und das prägt ihm eben ein, diese starre, tote Denkweise. Und daher sind schon die Biologen eigentlich im Grunde von ihrer Denkweise viel materialistischer als die Chemiker und Physiker. Also es ist eigentlich paradox. Je mehr wir zum Lebendigen eigentlich kommen sollten, desto mehr ist die Denkweise eine, die nur den Toten angepasst ist. Und die Medizin ist dann nur der nächste Schritt. Die setzen dann der Sache die Krone auf. Da ist noch mehr von diesem lateinischen Denken drinnen und in dem sind sie ganz erstarrt. Zu einem großen Teil zumindest. Zu einem großen Teil. Und können auch überhaupt nicht verstehen, diese Umwälzungen, die zum Beispiel in den Grundlagenwissenschaften passiert sind. Das heißt, für einen Mediziner in der Regel sind Atome und Moleküle, das sind die kleinen Kugeln und Ende der Geschichte. Auf dem beruht alles. Aber dass das eigentlich ein völlig überholtes Bild ist, das nur in Einzelfällen halt irgendwie als Modell praktisch brauchbar ist, aber in Wahrheit ist es ganz anders, das hat sich bis dorthin noch nicht wirklich durchgesprochen. Das Dumm herrscht da eigentlich immer noch der Materialismus des 19. Jahrhunderts in den Köpfen. Und das muss rauskommen. Es muss also überhaupt das Denken sich überhaupt von der Sprache lösen. Das ist was Michael eigentlich von uns fordert. Ein freies Denken zu entwickeln geht eben. Also sicher nicht, wenn man es an die lateinische Sprache bindet, aber auch nicht einmal dann, wenn man es an irgendeine Volkssprache bindet. Es muss sich das Denken von der Sprache lösen. Das heißt, wir müssen in anderen Formen denken lernen, in Bildern zum Beispiel, ein bildhafteres Denken zu entwickeln. Und zwar unmittelbar, ohne jetzt gleich wieder zu sagen, was ist das in dem Bild, das gleich wieder zu benennen mit Worten. Das ist eine sehr, sehr schwierige Übung. Daher natürlich auch so wichtig für den Menschen, der sich mit Anthroposophie beschäftigt, dass er eben das lernt, dieses Umgehen mit symbolischen Vorstellungen. Anstatt in Worten zu denken, Dinge in Symbolen auszusprechen, Symbole lesen zu lernen. Aber das ist eben jetzt was anderes, als einen geschriebenen Satz lesen zu lernen. Aber mit dem werden wir uns dann in der Zukunft noch näher beschäftigen. Also das heißt, ein bildhaft-symbolisches Denken zu entwickeln. Das ist im Grunde auch der große Sprung, den die Naturwissenschaft wird machen müssen und wo sie in den Grundlagenwissenschaften sehr nahe dran ist. Der Punkt ist, dass es heute halt noch nur in einer sehr abstrakten Symbolsprache diese Dinge formuliert, nämlich der Symbolsprache der Mathematik. Mathematik wird ja auch im Grunde in Symbolen ausgedrückt. Die Sprache der Mathematik ist keine verbale Sprache, sondern ist eine Sprache, die sich Symbolen bedient. Und die Steigerung dessen ist eigentlich das, was man dann im okkulten Sprachgebrauch sozusagen macht, da spricht man durch Symbole eigentlich. Nicht durch Worte in Wahrheit, sondern durch Symbole, die man aber lesen lernen muss, in ihrem Gehalt erfahren und erleben lernen muss. Ohne dass man es wieder gleich sofort in Worte übersetzt. Umgekehrt gibt es dabei auch immer die Schwierigkeit, von der auch Rudolf Steiner sehr oft gesprochen hat, geistige Erlebnisse in Worten zu formulieren, das heißt sie in die Sprache hineinzugießen. Das ist ein unheimlich schwieriger Prozess, weil die Sprache eigentlich gar nicht geeignet ist, keine unserer Volkssprachen, und das Lateinische schon gar nicht, wie es heute ist. Geeignet ist, das auszudrücken und immer also die Gefahr der gröbsten Missverständnisse besteht. Also das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, das hineinzugießen. Aber damit will ich das heute einmal beenden. Wir werden das nächste Mal, denke ich, dieses Thema mit der Sprache und dem Denken noch ein bisschen vertiefen und noch weiter betrachten, weil es etwas sehr Wichtiges ist und etwas sehr, sehr, wie soll ich sagen, Praktisches ist, was wir jetzt tun müssen oder lernen müssen, damit anders umzugehen. Weil wir immer noch gewohnheitsmäßig in Wahrheit in Worten denken und von dem wegkommen müssen. Weil wir uns gerade dadurch auch den Weg zum Christus versperren. Der ja paradoxerweise, könnte man sagen, das Wort schlechthin der Logos ist. Aber es ist eben nicht einfach die Worte, die wir verwenden heute. Aber in diesem Sinne das nächste Mal dann. Danke.